Kapitel 12 Schuld. Da gibt es den Mann, der schon seit 15 Jahren von seiner Frau getrennt lebt. Eigentlich will er sich scheiden lassen, denn sie haben sich schon lange auseinandergelebt. Keiner hat ein Interesse, dem anderen wieder näher zu kommen. Beide wohnen einige hundert Kilometer voneinander entfernt, jeder in seiner eigenen Wohnung. Sie treffen sich nur noch ein- oder zweimal im Jahr, zum Beispiel bei Steuerangelegenheiten, aber niemals privat. Die Begegnungen mit den Kindern, die schon erwachsen und fast erwachsen sind, laufen so, dass beide Elternteile sich auch hier aus dem Wege gehen. Beide führen ihr eigenes Leben ohne den anderen. Er hatte Freundinnen und mit einer der letzten hat er sogar ein Kind. Immer wieder spricht der Mann von Scheidung. Aber auch als 25 Jahre vergangen sind, lässt diese Frau den Mann noch nicht los. Als 30 Jahre vergangen sind, wird er krank. Sie hat ihn kein einziges Mal besucht, selbst dann nicht, als er hilflos war und im Sterben lag. Jahrzehntelang hatte sie ihn emotional erpresst und bei jedem seiner Versuche, doch noch eine Einigung zu erreichen, immer die gleiche Waffe aus der Schublade geholt, die ihn hilflos und wütend machte. Er wäre schuld an ihrem Rheuma, bekam er dann zu hören. Er, nur er allein. Wenn es zu einer Scheidung käme, dann wüsste sie schon jetzt, dass sie wieder schlimme Schmerzschübe bekommen würde. Die wären kaum auszuhalten und die Schmerzmittel würde sie nicht vertragen. Und so blieb er offiziell bei ihr und war dennoch weit weg. Da ist ein Mann, der eigentlich frei sein möchte, denn schon längst hat er eine neue Familie. Er würde gerne diese Beziehung legalisieren, aber er hält dem Druck dieser Frau nicht stand. Einer Frau, die schon lange nicht mehr seine Frau ist. Aber er ist schwach genug, sich eine Schuld zu eigen zu machen, die nicht seine ist. Für etwas, was noch gar nicht geschehen ist, sondern angeblich geschehen würde. Das kommende Rheuma, an dem dann er schuld sein soll. Als er stirbt, sind sie 35 Jahre getrennt gewesen. Sie erbt alles, weil ihr gemeinsamer Sohn dem bettlägerigen Vater den Notar verweigert, den dieser unbedingt vor seinem Tod noch sprechen möchte. Der Sohn weiß genau, dass der Vater ein Testament aufsetzen möchte, damit auch seine neue Familie nicht leer ausgehen möge. Leider hatte er versäumt, das zu tun, als er noch gesund war. Das ist eine wahre Geschichte. Und wäre sie nicht wahr, dann wäre sie dennoch von vielen so oder ähnlich erlebt worden. Denn Erpressung und Schuldzuweisung sind oft probate Mittel, um einen Menschen dort zu halten, wo man ihn haben möchte. Sie sind ein Mittel zur Kontrolle. Wenn, dann. Wir erleben diese Druckmittel in menschlichen Partnerschaften immer wieder und der Schwächere gibt dann nach. Gibt sein eigenes Leben auf, sowie seine Wünsche, die er für die Zukunft hat, weil der andere ja nicht ohne ihn kann. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Die emotionalen Erpressungen können auch über die Kinder gehen, die Leute, die Arbeitsstelle, die Kirche oder einfach nur über Geld. Ich werde dafür sorgen, dass du arm bist wie eine Kirchenmaus, wenn ich mit dir fertig bin. Das ist sehr unfair und das Universum wird das nicht vergessen. Wir bekommen zurück, was wir aussenden, irgendwann. Das Gesetz von Ursache und Wirkung hat einen langen Atem und wer glaubt, solche Drohungen und Erpressungen blieben ungesühnt, der irrt. Wie sollte dieser Mann, ein erfolgreicher Unternehmer mit einer eigenen gutgehenden Firma, wissen, dass er niemals Schuld hatte an den Rheumaschüben seiner Frau? Er kannte sich mit anderen, sehr praktischen Dingen aus, war äußerst erfolgreich auf seinem Gebiet, wurde von den Medien immer wieder als Experte angefragt, aber er wusste nicht viel vom Körper oder gar der Seele eines Menschen. Er hätte selbst dann keine Schuld, wenn solche Schübe durch eine Scheidung induziert worden wären. Wenn wir krank werden, dann ist es niemals ein anderer, der dafür verantwortlich ist, denn schließlich stecken nur wir in unserem Körper. Also sind wir verantwortlich und niemand sonst. In Sitzungen, den Healings in den USA, begegnet uns immer wieder das Thema Schuld, wenn wir tiefer gehen. Wir erinnern uns an die krebskranke Frau, die gesund wurde, als sie erkannte, dass die Schöpfung sie niemals bestraft hatte, sondern sie selbst das getan hat. Auch sie konnte sich verzeihen. Diese vermeintliche Schuld, die wir haben, führt dazu, dass wir uns selbst belasten, mit Ballast beladen, bis wir nicht mehr können und zusammenbrechen. Unser System kollabiert. Diese Dinge sind uns in der Regel nicht bewusst. Wir kennen allenfalls die Spitze des Eisberges, aber nicht das, was darunter liegt, in unserem Unterbewussten, das, was vor langer Zeit passierte, eventuell sogar in anderen Leben. Diese ganzen unerledigten, zur Seite gelegten Dinge, an die wir nicht mehr erinnert werden wollen, sie sind alle noch da. Und sie greifen massiv in unseren Tagesablauf ein. Kaum etwas triggert uns mehr als etwas, was wir schon längst vergessen haben. Wenn es dann hochkommt, dann tut es das nicht unbedingt als Erinnerung, sondern wirklich nur als Trigger, als etwas, das uns dirigiert, ohne dass wir den Dirigenten sehen können. Schuld wird oft missverstanden. Einmal hatten wir die katholische Kirche direkt neben dem Haus und die Küsterin wohnte direkt gegenüber. Da gab es einen behinderten jungen Menschen in der Straße, der von seinen Helfern täglich im Rollstuhl ausgefahren wurde. Die Küsterin war äußerst freundlich zu den Helfern und genauso freundlich tat sie auch dem Behinderten gegenüber, der nicht nur körperliche, sondern auch geistige Gebrechen zu haben schien. Wenn allerdings die Familie, besonders die Mutter, sich einmal auf der Straße zeigte, grüßte sie nicht, obwohl sie nebenan wohnte, und schaute sofort weg. Und natürlich wurde hinten herum getratscht. Es war erstaunlich, was sie alles wusste, obwohl sie nichts wusste. Das sind die Auswüchse einer Kirche, die den Menschen von Anfang an einbläut, dass ihr Gott sie für ihre Taten straft. Und selbstverständlich zweifelt keiner daran, dass die Eltern wohl massive Schuld auf sich geladen haben, bei solch einem Kind. Der Schöpfer, an den ich glaube, straft nicht. Er liebt vorbehaltlos und ohne jede Bedingung. Jeden, auch die, die seine Lehren missverstehen oder mit Absicht verdrehen. Wer an Konstrukte wie Himmel und Hölle glaubt und daran, dass der Priester ihm im Namen Gottes seine Sünden vergeben kann, ist hier ziemlich angeschmiert. Denn so wird er das, was ihn belastet, nie wirklich los. Die Beichte ist ein Scheinloslassen, das ihn irgendwann mal wieder einholen wird. Und die, die glauben, Gott spielen zu können, laden sich ordentlich Karma aufs Kreuz. Nur der Schöpfer kann vergeben, wenn der Mensch aus tiefstem Herzen bereut. Aber da er nicht bestraft, muss er das noch nicht einmal. Wir bestrafen uns immer selbst. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selbst verzeihen. Da fällt mir eine nette Prophezeiung ein. Nicht, dass ich daran glauben würde, denn Prophezeiungen sind eigentlich Warnungen an die Menschheit, die niemals eintreffen sollten. Aber es passt gerade so schön und ist ganz kurz erzählt. Da sieht also der Seher, wie eines Morgens um Punkt 9 viele Menschen verschwinden und sehr schnell ist ihm klar, dass das die Guten sind, die plötzlich nicht mehr da sind. Die anderen bleiben übrig und flüchten jetzt in die Kirche, wollen wissen, was da gerade passiert ist, aber auch der Pfarrer weiß es nicht wirklich. Pointe erkannt? Richtig. Der Pfarrer gehörte nicht zu denen, die abgeholt wurden, noch nicht mal alle frommen Kirchgänger. Diese Prophezeiung sollte man nicht allzu ernst nehmen, denn das würde ja bedeuten, dass unsere wunderschöne Erde ein Planet der Verdammten sein würde. Mutter Erde ist selbst durch einige Initiationen gegangen. Sie ist vor allen Dingen den Menschen vorausgegangen und macht es leichter, dass diese sich auch zu ihr emporheben. Wie bereits erwähnt, glauben heutzutage sehr viele, dass da irgendwann mal ein Raumschiff kommt und sie anhebt, beziehungsweise sie abheben und auf einen Planeten transportiert werden, wo so etwas wie das Paradies nachgebaut wurde. Sie nennen es die fünfte Dimension. Mich würde das sehr wundern, wenn das stattfinden würde, denn das, was sie die fünfte Dimension nennen, ist ein Bewusstseinszustand, den man mit viel Arbeit, mit sehr viel Arbeit an sich selbst auf dieser Erde erreichen kann. Auf dieser Erde. Ich habe es bereits an anderer Stelle erwähnt. Dieses Buch beschäftigt sich von der ersten bis zur letzten Seite mit nichts anderem, als damit, all jenen zu helfen, die das wollen, die wirklich bereit sind für den nächsten Schritt. Man erkennt es daran, dass man diese Sehnsucht in sich trägt, aus sich selbst das Beste machen zu wollen, dass man nach Möglichkeiten sucht, die dabei helfen, dies zu erreichen. Oft muss man die berühmten Umwege gehen, fällt anfangs auf Menschen herein, die nicht wirklich wissen, wovon sie reden, folgt ihnen eine Weile und dann vielleicht noch jemanden, der auch nur so tut, als würde er verstehen, über was er redet. Es dauert manchmal, bis man erkennt, dass die einzige Wahrheit in uns selbst liegt und man sie dort finden muss. Es wäre schön, wenn viele Menschen tatsächlich wenigstens dort ankommen würden, wo sie wissen, dass nicht der Kopf, sondern das Herz das Zentrum unseres Bewusstseins ist. Viele glauben, sie leben bereits aus dem Herzen heraus, aber die wirkliche Erfahrung beginnt erst mit der Soul Merge, wenn der Mensch von diesem Punkt aus nicht mehr zurück kann und vorangetrieben wird. Von nun an sollte es nur noch aufwärts gehen. Ist es nicht wunderbar, wenn man allmählich auch seine Angst verliert? Dies ist die kleinste aller Einweihungen, aber eine sehr wichtige, denn hier beginnt der Point of No Return. Du kannst nicht mehr sagen, ich möchte doch lieber auf der zweiten Stufe bleiben, die dritte ist mir zu anstrengend. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Das ist die Stufe, welche die Menschen erreichen müssen, um einen weltweiten Aufstieg einzuleiten. Wie bereits erwähnt, sieht man es daran, dass die Kugel über dem Kopf des Menschen nicht mehr da ist. Man könnte auch sagen, die Seele wurde befreit. Ich erkenne jeden Scharlatan, der als Experte vom Weg des Herzens spricht, daran, dass dies bei ihm noch nicht passiert ist. Viele haben sogar Bücher zu diesem Thema geschrieben, ohne diese Erfahrung zu besitzen. Sie können nur abgeschrieben sein, denn solche Leute können in Wahrheit das alles gar nicht verstehen. Man hört und liest auch viel Ungereimtes in ihren Worten, Widersprüchliches, was eigentlich gar nicht sein kann. Wenn dann das Publikum auch keine Ahnung hat, dann wird hier Desinformation im großen Stil weiterverbreitet. Deshalb, achtet darauf, was euer Herz sagt. Eine liebe Freundin, die gar nicht fromm ist, hat die Macht des Gebets entdeckt. Sie betet jedes Mal um Einsicht, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Vor dem Einschlafen kann man um einen entsprechenden Traum bitten, der die Antwort zu einer Frage sein kann. Sie sagt, bei ihr klappt es jedes Mal. Probiert es einfach aus. Vielleicht ist für euch der Traum auch ein gutes Mittel, um mit euren höheren Einsichten in Verbindung zu treten. Zur Schuld kann man noch eine Menge sagen. Wichtig ist zu wissen, dass es in Wahrheit keine Schuld gibt. Trotzdem müssen wir uns und anderen vergeben, um die entsprechende Blockade loszulassen, denn wir empfinden die Illusion als wahr und spielen in diesem Spiel die Rolle, in der wir wieder den Weg zur Quelle unseres Seins finden müssen. Die Kirche hat uns bereits die Erbsünde übergestülpt, aber wir haben keine Sünde geerbt. Wir sind Emanationen der göttlichen Quelle und haben unser Zuhause nie verlassen. Wir sind immer noch dort. Dort sind wir sündenfrei und spielen lediglich ein Spiel auf dieser Erde und anderswo im Universum. Man könnte uns vielleicht als einen Traum bezeichnen, einen, der wahrscheinlich erst dann aufhört, wenn wir zu unserem Urbewusstsein in der Quelle zurückgefunden haben. Wenn wir das wirklich wollen und diese Sehnsucht in uns spüren, dann sollten wir alles loslassen, was uns auf diesem Weg behindern könnte und vor allen Dingen auch unsere Vergangenheit bereinigen. Denn nichts anderes tun wir, wenn wir unsere alten Traumata beseitigen. Betrachtet die Hindernisse auf dem Weg, eure Blockaden, als die Hürden, die es zu überwinden gibt, indem ihr sie wegräumt. Wenn ihr zurückblickt, darf da nichts mehr liegen, sonst müsst ihr so lange zurück, bis ihr alles erledigt habt. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir die Probleme, die am schwersten zu bewältigen sind, nicht lösen. Seid gnädig mit euch. Die Schöpfung ist es auch. Und vergesst nicht, das Leben ist ein Spiel. Spielt es. Nicht nur der Hinduismus hat die Illusionen erkannt, sondern auch viele Naturvölker wissen es. Wir zivilisierten Völker haben uns eine Agenda von Schuld und Sühne überstülpen lassen und damit unsere Wurzeln verlassen. Mit Himmel, Hölle, Fegefeuer und ewiger Verdammnis werden die Menschen bis heute in Schach gehalten. Religionen haben einen strafenden und sogar zornigen Gott kreiert, aber Gott ist Liebe, bedingungslose Liebe zu jedem Menschen. Eine Religion, die nicht auf Liebe aufgebaut ist, verdient diesen Namen nicht. Die Schöpfung liebt auch die, mit denen wir Probleme haben. Sie kennt das Spiel, das wir spielen, denn wir alle, ohne jede Ausnahme, sind ein Teil von ihr. So konnte man sich früher ganz offiziell von seinen Sünden freikaufen. Mit Geld natürlich. Und selbst heute geht das noch mit dem Klingelbeutel, der inzwischen sogar so ausgerüstet ist, dass man nun bequem mit der Kreditkarte bezahlen kann, habe ich gehört. Die katholische Kirche hat so viel Geld, dass sie die Armut in der Welt beenden könnte und kein Mensch mehr hungern müsste. Warum tut sie das nicht und verlangt im Gegensatz dazu immer mehr, um ihren Reichtum zu vergrößern? Warum erteilt sie Tausenden von Priestern, die nachweislich Kinder missbraucht haben, die Absolution? Das ist Makulatur, denn kein Priester kann etwas vergeben. Warum stülpt die Religion den Panzer der Schuld über jeden Menschen und kettet ihn über die Angst vor der ewigen Verdammnis, die nur mit regelmäßigen materiellen Opfern abgewendet werden kann, an sich? Wie viele Menschen hat die Religion im Namen ihres Gottes bereits getötet? Wie viele durch die Religionskämpfe, wie viele durch die Inquisition und wie viel dadurch, dass sie auf ihrem Reichtum sitzen bleibt und nicht den Ärmsten dieser Welt hilft? Wie viel Leid hat sie über die Menschen gebracht, die durch Missionierungen aus ihrem eigenen Kulturkreis herausgerissen wurden? Es gibt ein Beispiel, mit dem Jesus uns Schuld, Sühne und Vergebung in einem seiner letzten Momente am Kreuz sehr gut erklärt hat. Wir erinnern uns an die beiden Verbrecher, die neben ihm den Tod erleiden sollten. Der eine bereute ehrlich, der andere nicht. Zu dem einen sagte er, dass er heute noch mit ihm ins Himmelreich käme. Das bitte nicht mit einem lokalen Himmel verwechseln, von dem uns die Kirche erzählt, was nichts anderes bedeutet als: Was immer du getan hast, selbst wenn du es erst im letzten Moment vor deinem Tod ehrlichen Herzens bereust, wird es dir vergeben werden. Wobei wir inzwischen wissen, dass die Schöpfung nicht vergeben muss, denn sie verurteilt nicht. Das hervorragende System von Input, was du tust, und Output, bekommst du wieder zurück, funktioniert wie ein Uhrwerk. Und darin ist auch so etwas enthalten wie: Bei Reue geh ein Feld weiter Richtung Ziel. Jesus spricht hier also ausdrücklich von einer verzeihenden, liebenden Schöpfung und keiner ewigen Verdammnis, sondern er zeigt gleichzeitig einen Weg, wie der Mensch sich von Altlasten befreien kann. Nämlich mit aufrichtiger Reue. Und da die Schöpfung verzeiht, beziehungsweise nie verurteilt hat, ist es äußerst wichtig, dass man sich selbst auch verzeiht. Vielen Menschen fällt gerade das so schwer. Aber was ist nun ehrliche Reue? Ist es ehrlich genug, wenn jemand Angst hat, in die Hölle zu kommen und sich deshalb sagt, er hätte etwas besser nicht getan? Er bereut es also um seiner selbst willen. Ich glaube, hier sagen wir einmal nein. Es muss heißen: Ich bereue zutiefst, was ich getan habe. Ich bin bereit, die Konsequenzen für meine Taten zu tragen und bitte auch die um Vergebung, die durch mich leiden mussten. Genau so sollte es sein. Genauso hat auch Jesus sich in sein Schicksal ergeben, als er, nachdem er darum mit den Worten »Lass diesen Kelch an mir vorüberziehen«, darum bat, verschont zu werden, dann aber zu der Einsicht kam: »Herr, dein Wille geschehe.« Es wird auch übersetzt als: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was Jesus hier wahrscheinlich erlebte, war die Konfrontation mit seiner größten Angst, dem Tod. Nachdem er vorher noch darum gebeten hatte, dass Gott den Menschen vergeben möge, mit »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun«, entscheidet er sich, sich dem Willen des Vaters zu übergeben. Das ist der höchste Vertrauensbeweis und führt zur Rückeroberung des Urvertrauens, mit dem wir in der Regel geboren werden. Diese freiwillige Übergabe an eine höhere Macht ist eine Einweihung, die Jesus auf dieser Erde verankert und die bislang, auch über die Jahrtausende verteilt, nur wenige Menschen erreicht haben. Es ist die vierte Initiation. Es ist, wie alle, über die ich hier schreibe, eine Einweihung, die von der göttlichen Quelle selbst verliehen wird, wenn der Mensch dafür bereit ist. Wer sie sich erarbeitet hat, nein, sie wird nicht einfach so geschenkt, ist der Quelle wieder ein Stück näher gekommen, denn von nun an bekommt er seine inneren Eingebungen und die Führung direkt von der Monade. Wir merken, dass wir immer noch den freien Willen besitzen. Aber jetzt müssen wir sorgfältig abwägen, in welche Richtung wir gehen. Wir spüren bereits den falschen Tritt, bevor wir ihn gegangen sind, und sollten uns besser hüten, diesen Weg weiter zu verfolgen. Die Anbindung an unser höheres Selbst ist jetzt so stark, dass wir vieles schon vorher wissen und es deshalb umso schwerer wiegt, wenn wir etwas trotzdem tun, obwohl uns klar ist, dass es falsch wäre. Gleichzeitig ist diese viel direktere Anbindung an die höheren beschützenden Energien ein wunderbares Ruhekissen, denn die Angst vor der Zukunft ist Geschichte, da man einen freieren Blick darauf hat und somit die Höhen und Tiefen erkennen kann, bevor sie geschehen. Bei all dem erlebt das Ego die übliche Angst vor der Vernichtung, wenn der Mensch weitergehen will. Das Ego ist der Teil von uns, der versucht, uns zurückzuhalten. Aber es wird nicht vernichtet werden. Es bleibt bei uns. Auch wir bleiben, mehr oder weniger, dieselben Menschen. Wir laufen nicht auf rosaroten Wolken und wir singen auch nicht Halleluja, wie viele der Neuspirituellen. Um es mit den Indianern zu sagen, wir sind mit Vater Himmel und Mutter Erde verbunden. Stellt euch so etwas wie eine Säule vor, die über eurem Kopf beginnt, durch euch hindurchgeht und sich in der Erde verankert. Das seid ihr, wenn ihr Initiation besitzt. Ihr seid die, welche mit jedem eurer Schritte die Schöpferenergie, die euch durchdringt, mehr und mehr auf der Erde verankert. Ihr seid die, deren Gebet umso mehr erhört wird, je weiter ihr kommt. Denn es geht weiter. Es hört nicht auf mit der vierten Einweihung. Da geht noch mehr. Umso intensiver wird eure Anbindung an die Quelle. Diese wunderbare Energie dürften viel mehr Menschen heute erleben, wenn sie sich entscheiden würden, den Weg zu gehen. Viele Menschen gehen heute den Jakobsweg und kommen damit an ihre Grenzen. Sie wandern durch Spanien mit ihren Füßen, warum auch nicht. Man hat viel Zeit zum Nachdenken und die benötigt man, will man loslassen. Sie könnten über diese Wanderung den Pfad des Herzens finden. Wir gehen ihn etwas direkter, den Pfad des Herzens. Er ist nicht weniger mühsam, nur etwas anders. Es ist ein spiritueller Weg. Es ist eine Reise zu uns selbst, dem wahren Selbst, das wir sind. Wir tauchen ein in uns. Wir werden die, die wir sein können. Wenn wir die höchstmögliche Initiation auf dieser Erde erreicht haben, dann wird unser Chakrensystem völlig umgebaut und reduziert auf 3 statt 7 Hauptchakren. Diese 7. Einweihung wird als Avatar of Synthesis bezeichnet. Ich kenne es nur auf Englisch. Auf Deutsch könnte es Avatar der Synthese heißen. Dies ist erst möglich durch das Opfer, das Jesus erbracht hat. Die Schöpfung fordert nicht zum Krieg auf und auch nicht dazu, Frauen zu rauben und wie Leibeigene zu behandeln. Die Schöpfung sieht den Mann nicht als die bessere Variante, sondern sie hat alle Wesen so gemacht, dass sie sich ergänzen. Die Schöpfung, die uns Jesus näher gebracht hat, ist gütig, liebend und verzeihend. Es ist auch gar nicht wichtig, ob man überhaupt an eine übergeordnete höhere Wesenheit glaubt, die alles erschaffen hat. Das einzig Wichtige ist, dass man sich von solchen Vorstellungen einer strafenden Gottheit löst. Viele, die nie geglaubt haben, rufen irgendwann dann doch einmal nach Rettung, irgendwann, wenn sie in höchster Not sind. Andere haben ein Erlebnis, das sie auf einen bestimmten Weg führt. All das ist, so wie es ist, richtig für diesen Menschen. Niemand steckt in den Schuhen des anderen. Aber, wie auch immer, möchte man etwas, dann muss man darum bitten. Es kommt nichts von selbst. Im Kapitel »Was ist Erleuchtung?« wird das näher beschrieben. Die Schöpfung ist gnädig, liebend, vergebend, aber gleichzeitig hat sie auch eine Ordnung, die wie am Schnürchen funktioniert. Der Schöpfer wird dich niemals beschuldigen oder gar verdammen, denn er liebt dich, wie du bist. Er liebt genau dich. Der Mensch nennt es, wie schon mehrfach erwähnt, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Die Schöpfung hat sich das sehr clever ausgedacht, denn so geschehen die Dinge quasi automatisch. Benimmst du dich daneben, gibt es einen Eintrag ins Buch des Lebens. Die Rückantwort kommt nicht immer sofort, aber sie kommt bestimmt. Denn was immer dort eingetragen ist, wird nicht vergessen. Wenn du eines Tages einsichtig sein solltest und ehrlich bereust, dann bist du wahrscheinlich raus aus dem Schneider, zumindest für diese Tat, denn sie wird jetzt auf das Konto erledigt umgebucht. Jesus hat durch die Kreuzigung eine sehr wichtige Energie auf dieser Erde verankert. Die Energie der Liebe sowie grenzenloses Vertrauen in die Schöpfung. Von ihm stammt der Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das damals noch etwas war, was viele nicht verstanden haben, so sind inzwischen 2000 Jahre vergangen und wir haben dazugelernt. Wir wissen, dass eine Trennung von etwas oder jemand anderem nur eine Illusion ist, denn wir sind alle eins und niemals wirklich geteilt oder getrennt. Du bist ich und ich bin du. Ob du das nun willst oder nicht, spielt keine Rolle. Ob du mich leiden kannst, auch nicht. Wir sind untrennbar verbunden und waren nie getrennt. Das alles steckt in diesem kleinen Satz, aber noch mehr, nämlich: Seid nett zueinander, denn ihr verletzt euch selbst, wenn ihr einen anderen verletzt. Wenn ihr es dennoch tut, dann ladet ihr euch neue Wackersteine in euren Rucksack und die Negativeinträge im Buch des Lebens werden wieder mehr statt weniger. Was also können wir tun, damit wir sie löschen? Zunächst einmal müssen wir erkennen, wer wir sind und warum wir so sind, wie wir sind. Dabei können unsere Mitmenschen durchaus behilflich sein. Zum Beispiel, indem sie uns triggern, also durch ihr Verhalten etwas in uns auslösen, was uns nicht gefällt und damit zeigen, dass wir hier noch eine Baustelle haben. Jemand kann uns quasi erinnern, dass wir da noch etwas haben, was erledigt werden möchte. Wir merken das vielleicht daran, dass wir auf irgendetwas ziemlich irrational reagieren und selbst nicht wissen, warum. Manchmal ist es ein Wort, ein Satz, eine Geste, ein dummer Witz oder auch nur ein Ort, der uns bekannt vorkommt. Es kann wirklich alles sein, was uns auf eine irrationale Weise triggert oder gar Emotionen hochholt, von denen wir gar nicht wissen, wieso uns das jetzt so aufregt. Da ist zum Beispiel der Satz »Du bist schuld daran, dass«, bei dem einige geradezu ausflippen. Jetzt hat man mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Viele werden wahrscheinlich diese Emotion, die hochgekocht ist, einfach rauslassen und damit eventuell große Verwunderung in ihrer Umgebung auslösen, da niemand so recht einen Grund dafür sieht. Aber da war doch gar nichts. Doch, da war diese Redewendung. Natürlich verstehen die meisten nicht wirklich die Aufregung, denn sie können ja gar nicht wissen, was dieser Satz für den Menschen bedeutet. Vielleicht musste da jemand früher als Sündenbock für alles Mögliche herhalten und hat den Satz schon 1000 Mal in seiner Kindheit gehört. Eine weitere Möglichkeit wäre Beherrschung. Man verkneift sich das Ausflippen und schluckt herunter, was gerade hochgekommen ist. Das ist die beste Methode von allen, um das Problem weiter zu verstärken, zumal man sich dann auch gerne ablenkt, um zu vergessen. Aber wir wissen das, unser Unterbewusstsein speichert alles und zum bereits vorhandenen Problem kommt jetzt noch eine Verstärkung drauf. Die dritte und weitaus beste Möglichkeit wäre, der eigenen Reaktion auf den Grund zu gehen. Warum hat dieser Satz diese Reaktion bei mir ausgelöst? Eine Blockade entsteht also zum Beispiel durch ein Wort. Können wir Wörter sehen? Nein, normalerweise nicht. Können wir Worte fühlen? Ja, können wir. Hier haben wir also eine Energie, die wir fühlen können. Worte, die uns verletzen, sind wie Stacheln und wir spüren sie manchmal sogar körperlich. Das ist wie ein Schlag in die Magengrube. Dieser Satz kommt nicht von ungefähr, denn hier sitzt unser drittes Chakra. Und wenn Worte dort zu spüren sind, dann haben sie uns dort getroffen. Hier finden wir einen Angriff auf uns, eine Attacke. Hier kommen in der Regel persönliche Angriffe an und wenn wir sie nicht bearbeiten, dann bleiben sie auch dort. Auf dieser Höhe befinden sich Magen, Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse sowie die Nieren und das Zwerchfell. Diese uns verletzende Energie kann sich jetzt also aussuchen, welches unserer Organe am schwächsten ist, beziehungsweise wo sie aufgrund der Ursachen am besten hinpasst. Hat man heftige Partnerprobleme, die über einen Zeitraum gehen, dann können die Nieren reagieren. Ist ein männlicher Partner involviert, dann ist das in den meisten Fällen die rechte, bei einem weiblichen die linke Niere, denn von der Polarität unseres Körpers her gilt die rechte Seite als die aktive männliche und die linke Seite als die passive weibliche. Im Kopf ist es genau umgekehrt. Da ist die linke Gehirnhälfte die männlich-rationale und die rechte die weiblich-emotionale. Da sich die Gehirnnerven überschneiden, ist es bei den Augen wieder genau umgekehrt. Das rechte Auge gehört zur linken Gehirnhälfte und das linke zur rechten. Das ist wichtig zu wissen, wenn wir einmal lernen, Energien zu lesen, denn tatsächlich sind die Augen der Spiegel der Seele. Und da sollte man wissen, ob man gerade den Gemütszustand eines Menschen scannt oder seine Gedanken. Jedes der Augen ist hier einzeln zu untersuchen. Ein guter Heiler nimmt mit seinem dritten Auge wahr, wo der Mensch, der zu ihm kommt, ein Problem hat. Überhaupt sollte jeder, der sich Heiler nennt, eine erhöhte Wahrnehmung besitzen, und zwar eine, die nicht projiziert, sondern empfängt. Viele sehen teilweise sehr seltsame energetische Gebilde. Bei ängstlichen Menschen finden sich tatsächlich gelegentlich Zwerge, die sich in genau dieser Gegend des dritten Chakras einnisten, dem Menschen aber gleichzeitig auch Energie abziehen. Eine meiner Klientinnen, die ich im Kapitel Krankheit als Herausforderung, Aufgabe und Chance beschrieben habe, sah, wenn ihr euch erinnert, einige dieser kleinen Zwerge, die sich schützend über ihr drittes Chakra gelegt hatten, und als wir sie entfernt hatten, wollte sie sie sofort wieder zurückhaben, weil sie sich jetzt so leer fühlte. So schutzlos, wie sie selbst das Gefühl beschrieb, und natürlich kamen sie zurück. Bei einer der letzten Heilungen, bevor ich meine Mystery School beendete, war das auch der Fall. Da holte der Heiler, ein Arzt, aus dem Rücken einige, wie er sagte, Wesenheiten heraus, die sich dort eingenistet hatten, und einige aus der Gruppe konnten das tatsächlich gemeinsam sehen und kommentieren. Wer immer so weit gekommen ist, dass er die Negativeinträge in seinem Buch des Lebens neutralisieren möchte, der sollte genau hinschauen, wem er vertraut. Es sind nicht die lautesten, welche die besten sind, sondern es sind oft die, die nur ganz leise sprechen und am liebsten auch gar nicht gesehen werden. Leider nehmen einige der Leute sehr viel Geld für eine einzige Sitzung, denn Spiritualität ist heutzutage zu einem gewinnbringenden Geschäftsmodell geworden. Ein falscher Prophet, von denen es heute viele gibt, ist oft ein Meister der Worte und weiß, wie er sie fangen kann, seine Opfer, damit sie ihm fortan von Vortrag zu Vortrag folgen, denn er tut ihnen ja so gut. Er ist der Fischer, der die Fische verteilt, aber nicht zeigt, wie man eine Angel benutzt, weil er es selbst nicht weiß. Selbst das kann er nicht. Seine Fische hat er vom Großhandel, er braucht viele, denn die Säle sind voll, wenn er kommt. Das muss aufhören. Ihr müsst lernen, die Angel zu benutzen. Und ich muss einen Weg finden, es euch zu zeigen. Denn wenn ihr wirklich wollt, dann werdet ihr Fragen haben. Danach könnt ihr miteinander arbeiten. Oder auch allein. Das kann jeder lernen. Jeder, der das hier liest, ist jemand, der sich für mehr interessiert als nur für die materielle Welt. Macht bitte weiter so. Die Arbeit von Millionen Menschen, euch eingeschlossen, hat Früchte getragen und uralte, ungute Prophezeiungen nicht wahr werden lassen. Lebt jeden Tag so, als wäre es euer letzter, nachdem ihr ohne Reue abtreten könntet, denn ihr habt euch nichts zu Schulden kommen lassen. Eine Umkehr ist immer möglich, auch für die, die glauben, von ihrem Weg abgekommen zu sein. Es ist nie zu spät. Entscheidend ist das Jetzt. Wir leben in der Gegenwart und entscheidend ist die Richtung, die wir in der Gegenwart für die Zukunft einschlagen. Aber wenn wir unsere Blockaden beseitigen wollen, dann müssen wir zurückblicken, anschauen, loslassen, uns verzeihen. Denn die Schöpfung hat uns niemals dafür bestraft, hat uns niemals dafür gerichtet. Das tun wir ganz allein. Und mit dieser wichtigen Erkenntnis sollte es auch euch möglich sein, loszulassen, was euch belastet, und nicht eine vermeintliche Schuld euer Leben lang auf euren Schultern zu tragen. Findet den heiligen Gral in eurem Herzen, denn nur dort ist er zu finden, nicht draußen, nicht in irgendeiner Kirche und nicht irgendwo verbuddelt in der Erde, in keiner Katakombe und bestimmt nicht im Vatikan. Er wurde viel zu lange im Außen gesucht. Es ist euer Herz, das von euch geöffnet werden möchte. Dann sind die Wunder möglich, die ihr euch ersehnt. Nachwort. Wer bis hierhin gekommen ist, hat wahrscheinlich das Buch gelesen und konnte eventuell auch schon ein wenig damit arbeiten. Ich möchte nun weiterhin meine Unterstützung anbieten, und zwar zunächst einmal mit einem Forum, über das ich erreichbar sein werde. Wenn ihr mehr wollt, dann wären Webinare möglich. Das liegt bei euch, wie es weitergehen soll. Es wird offene Fragen geben, die ich gerne beantworten möchte. Der eine oder andere wird in seinem Prozess vielleicht nicht weiterkommen. Das ist normal und benötigt Hilfe. Irgendwann wird jeder wahrscheinlich einmal an diesen Punkt kommen und vieles kann man mit der Gruppenenergie viel besser bewältigen. Unter forum.metismedia.de könnt ihr mich und andere Leser erreichen. Hier könnt ihr euch miteinander austauschen, wenn ihr wollt. Und bei Fragen bin ich für euch da. Ich freue mich auf euch.